Ja. Und dass wir für ein, zwei Minuten die Fenster weit aufreißen. Es ist sehr heiß. Es steht uns auch ein heißes Thema bevor. Also machen wir kurz die Fenster auf, ein bisschen Luft zu bekommen. Für alle, die keine Plätze haben oder für die es zu warm da hinten ist, hier vorne gibt es ein paar kühle Plätze. Ihr könnt gerne nach vorne kommen. Hier sind ganze zwei Reihen frei. Aber an dem wird es nicht scheitern. Lass uns gemeinsam einen Text aus der Schrift lesen, aus dem ersten Buch Mose. Da war jemand groß. So. Und zwar, wir werden aus dem ersten Buch Mose Kapitel 2 lesen. Wir lesen den Vers 24 und 25. Es geht hier um die Schöpfung, der Schaffung der Frau. Gott schuf Adam. Alles, was er geschaffen hat, war gut. Und nun, nachdem Adam schon eine Zeit lang gelebt hat, sah er, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist, und er wollte eine passende Gehilfin machen. Von allen Wesen, die kamen, sah dennoch Gott, dass Adam eine spezielle Hilfe brauchte, und er legte einen Schlaf über ihn, er schlief tief ein, nahm eine Rippe, verschloss dann die Stelle, und aus der Rippe bildete er die Frau. Vers 23 beginnt und sagt, ich beginne schon mit 23, da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein aus meinem Gebein und Fleisch aus meinem Fleisch, die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, und der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Amen. Vater, ich danke dir heute Abend für die Gemeinschaft, die wir in deinem Namen haben dürfen. Ich danke dir für die Schwestern und Brüder, die du am Kreuz vereint hast als eine Familie. Und ich danke dir auch für alle, die als Freunde hier sind heute. Wir alle brauchen dein Wort und wir sind alle abhängig von dir, Jesus. Lass ein Wort der Gnade über uns alle. Lehre uns, Herr Jesus Christus, das rein zu bewahren, was du rein geschaffen hast. Und in allen Aspekten des Lebens deinen Willen, deinen Plan zu verstehen, dein Wort zu verstehen und in dir zu wandeln. Schenk uns viel Salbung durch den Heiligen Geist und wirke du heute Abend dein Werk der Errettung. Amen. Setzt euch bitte, und ihr könnt auch die Fenster kippen oder schließen. Dankeschön. Schön, dass ihr hier seid und heute Abend so zahlreich. Ich weiß, dass ihr da seid, weil wir eine wunderbare Gemeinschaft immer am Donnerstag haben. Ich weiß, dass ihr da seid, weil der Lobpreis wunderschön ist. Ich weiß, dass ihr da seid, weil ihr vielleicht Unterstützung im Gebet braucht. Aber ich weiß auch, dass ihr da seid, weil wir heute ein Thema ansprechen, das zum Teil pikant ist, aktuell ist. Ein Thema, das in der Gesellschaft oft sehr verzerrt uns präsentiert wird, wo wir oft nicht wissen, wo es wirklich lang geht, wo wir gerne wissen würden, was Gott dazu sagt. Und ein Thema, mit dem wir vielleicht auch persönlich zu kämpfen haben, weil wir einerseits die Dinge verstehen, die wir tun sollten, aber andererseits die Dinge anders laufen in der Praxis. Es geht um das Thema Sexualität. Und ich habe es ganz provokant absichtlich genannt, Christ und Sexualität, weil das sind nicht zwei Wörter, die man auf zwei verschiedenen Seiten schreiben muss, weil eins ist pfui und das andere ist heilig, sondern es sind Themen, die zusammengehören. Themen, wo, wenn Gott hinter dem Wort Christ steht, steht Gott genauso hinter dem Wort Sexualität. Nur die Frage ist, was die Bibel dazu sagt und was der Schöpfer dazu sagt, der das geschaffen hat. Und wir sind schon mitten im Thema. Ich wollte fragen, ist heute hier irgendjemand 12 Jahre alt oder jünger? Außer der Jan. Ist jemand 12 oder jünger? Okay, damit ich auf ein paar Sachen ein wenig Acht gebe. Ja. Wir werden heute natürlich keine Ehevorbereitungskurse machen, das macht ihr dann individuell, wenn es soweit ist. Ja. Also, aber wir möchten uns ein paar Dinge anschauen, und ich werde in ein paar Dingen vorsichtig sein. Einige Teenager, die im Jugendcamp waren, werden einige Aspekte wiederfinden, die wir besprochen haben, aber eigentlich habe ich das Thema angeschaut und versucht zu verstehen, wie wir in dieser kurzen Zeit einen Überblick schaffen können und verstehen, was die Bibel dazu sagt. So, bitte auf die PowerPoint schalten, damit ich weiterklicken kann. Danke. Wir leben in einer Zeit, in der die Welt sexualisiert wird. Durch die feministische Bewegung, durch die Freisetzung in den 60er und 70er Jahren der Sexualität, dass man frei wird von allen religiösen oder moralischen Bindungen, durch die Technik, die uns ermöglicht, überall auf alles zuzugreifen, erleben wir immer mehr eine Sexualisierung der Welt. Meine Generation und vor allem die, die jetzt auch jünger sind als ich, werden die Generation Porno genannt. Das ist nicht von mir erfunden, sondern das ist wirklich ein soziologisches Statement. Unsere Generation ist so pornofiziert, so infiziert mit Pornografie, dass eigentlich eines, was uns ausmacht, immer mehr ist, dass diese Generation eigentlich in Kontakt, zumindest einmal oder intensiv, mit dem hat. Sie ist leicht zugänglich, sie kostet nichts oder sehr wenig und du kannst durch die Technik, die wir haben, anonym darauf Zugang haben und keiner bemerkt es. Und das ist ein Problem, mit dem wir zu kämpfen haben. Ich gebe euch ein paar statistische Indizien, die darüber sprechen, dass wir in einer korrupten oder sexuell korrupten Welt leben. 3 von 4 wachsenden Singles haben Sex vor ihrem 20. Lebensjahr. Ja, 75%. 1 aus 2 lebt in einer unehelichen Partnerschaft zusammen. Das sind so allgemeine Facts. 25% aller Männer, die verheiratet sind, und 15% aller Frauen, die verheiratet sind, haben eine Affäre, also haben außerehelichen Sex. 57% aller 13- bis 17-Jährigen schauen sich monatlich zumindest einmal Pornos an. 57%. 68% aller Männer und 18% aller Frauen zwischen 18 und 30 greifen mindestens einmal die Woche zu Pornografie. Der Unterschied zwischen Jugendlichen oder Menschen aus der Welt und denen aus der Gemeinde ist nicht wesentlich. Ist leider nicht wesentlich groß. Also in diesem Bild beginnen wir ein bisschen unsere Reise, was die Sexualität anbelangt, was die Ausrichtung und das Leben der Menschen anbelangt. Wir wollen aber sehen, was ist eigentlich Gottes Perspektive dazu? Wenn die Welt so korrupt ist, was das Thema anbelangt, wenn die Sexualität in eine Richtung getrieben ist, ja, wo es keine Grenzen mehr gibt, wo es keine Eckpunkte mehr gibt, wo jeder machen und tun kann, was er möchte, was sagt eigentlich Gott dazu? In Gottes Perspektive müssen wir etwas verstehen, was vielleicht auch für uns Christen manchmal nicht begreifbar ist oder wir nicht daran denken, und zwar an die Tatsache, dass Sex etwas Heiliges ist. Nach jedem Tag der Schöpfung, der 6 Tage Schöpfung plus den 7. Sabbat, ja, nach jedem Tag, nachdem Gott etwas geschaffen hat, blickte er und sagte, was? Es war gut. Und ich glaube auch dann, als er den Menschen geschaffen hat, sagte er, dass es gut war. Ich glaube auch dann, als er Eva schuf, sagte er, sie ist gut. Jemand sagte mal, auf jeden Fall ist die Frau gut und besser, weil Gott hat dann Adam skizziert und dann Eva dann perfektioniert, ja, sagen manche. Aber es sind beide gut und beide vollkommen geschaffen. Das heißt, dass auch diese Bindung gut war. Darum wird der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein, sie werden eins sein. Und hier ist dieser sexuelle Akt gemeint. Warum ist Sexualität heilig? Ich gebe ganz kurz zwei Gründe. Natürlich, weil Gott es geschaffen hat und alles, was Gott schafft, ist gut, inklusive die Sexualität, die er geschaffen hat. Aber dieses Ein-Fleisch-Werden hat hier ein Geheimnis und symbolisiert ein Geheimnis. Es sind 2 Personen, es ist ein Mann, eine Frau, es ist die Ehefrau und der Ehemann, die sind beide 2 Personen Und durch diese Bindung der Ehe und diesen Akt werden sie zu einem Fleisch. Einheit in Diversität. Gott ist ein dreieiniger Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es sind drei Personen, dennoch sind sie eins in einer perfekten Harmonie. In einer perfekten Einheit, dass sie ein Gott sind in drei Personen. Und dieser Akt repräsentiert und zeigt in einem geheimnisvollen, nicht vollkommener, partiellen Art und Weise diese Einheit, die wir in der Gottheit sehen. Aus diesem Akt heraus wird Leben geschaffen. Aus der Liebe zwischen einem Mann und einer Frau in der Ehe bringt Gott neues Leben hervor. Und dieser Akt der Schöpfung repräsentiert wieder die Schöpfungskraft Gottes, die alleine ihm zugesteht. Deswegen ist dieser Akt etwas Heiliges von Gott. Es ist heilig und alles, was heilig ist, muss geschützt werden vor Korruption, muss geschützt werden vor Befleckung. Und wenn der Teufel eingedrungen ist in die Schöpfung, um zu zerstören, was Gott geschaffen hat, den Menschen, seine Beziehung zu Gott, die Natur und alles, was noch geschieht, dann könnte ich sicher sein, dass, wenn Gott gesagt hat, dass die Sexualität gut ist, der Teufel alles dran setzt, um das zu zerstören. Und das tut er. Und wenn die Sexualität eine geheimnisvolle spirituelle Einheit reflektiert, dann könnte ich sicher sein, dass der Teufel alles tun möchte, um hier einzugreifen und sie zu zerstören und sie zu verzehren. Er hat nichts anderes im Sinn, als das, was Gott geschaffen hat und gut war, schlecht zu machen, zu zerstören. Weil es indirekt eine Attacke auf den Schöpfer ist. Er kann nicht Gott zerstören, aber er kann versuchen, in der Schöpfung, in den Menschen, der einen freien Willen hat, einzugreifen und das zu zerstören, was Gott gut in uns geschaffen hat. Die biblische Formel für eine authentische Sexualität, die wir hier gesehen haben, ist die folgende. Ein Mann, eine Frau, innerhalb eines heiligen Bundes, der Ehe genannt wird, und das ein Leben lang. Außerhalb dieser biblischen Formel, wird Sex zur Sünde. Und das ist das, was der Teufel macht. Der Teufel kann nichts schaffen. Die schöpferische Kraft hat alleine Gott. Aber der Teufel kann etwas nehmen, etwas versuchen zu verzehren und es versuchen zu zerstören. Es ist wie ein Virus, der kommt und der versucht einfach, die DNA zu verändern und zu zerstören und den Körper, den Organismus langsam ins Shutdown zu bringen. Und auch Sexualität, das eigentlich etwas Heiliges ist, wenn es außerhalb den Grenzen, die Gott gesetzt hat, hinausgenommen wird, wird es zu etwas Sündigem, das die Beziehung zu Gott zerstört, das die Beziehung zwischen den Menschen zerstört und das den Menschen selber zerstört. Etwas Lebensgebendes, etwas, das uns Erfüllung bringt, etwas, was uns Leben schaffen lässt, wird zum Todbringer, wenn es außerhalb der Grenzen genommen wird, die Gott geschaffen hat. Und genau das geschieht mit der Sexualität. Im 1. Korintherbrief, und wir werden einige Stellen wahrscheinlich heute lesen, im 1. Korintherbrief in Kapitel 6 lesen wir mit 18 bis 19. 1. Korinther 6, 18 bis 19. Flieht der Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Es gibt hier einige Dinge, die wir verstehen müssen, ein wenig unterscheiden müssen. Sexuelle Sünden können unterteilt werden einerseits in Ehebruch. Und Ehebruch ist dann, wenn jemand, der verheiratet ist, sexuell sündigt mit jemandem außerhalb der Ehe. Ja? Und es gibt Hurerei oder, wie das hier genannt wird, Unzucht. Unzucht ist, wenn jemand, der nicht verheiratet ist, in sexuelle Sünden fällt. Jetzt aber wichtig zu verstehen, dass das Wort, das für Unzucht verwendet wird, ganz interessant ist, wir würden vielleicht nicht drauf kommen, wenn wir nicht uns damit beschäftigt haben. Es ist Podnea. Schwer zu erraten, welches Wort wir damit assoziieren, oder? Pornografie. Und Pornea ist alles, was sexuelle Unreinheit bedeutet. Wir fallen nicht in Pornea, in die Sünde Pornea, dann, wenn wir Pornos schauen, sondern alles, was sexuelle Unreinheit ist, wird in der Bibel, im Neuen Testament, ich weiß nicht, wie zigmal das vorkommt, Pornea genannt. Ach, ich bin aus dem Schneider. Ich bin verheiratet und ich habe keine Affäre gehabt. Ich bin Single und ich bin eigentlich technisch gesehen noch eine Jungfrau und habe keinen Sexpartner gehabt. Ich bin eigentlich clean, oder? So einfach kommen wir nicht davon. Weil Jesus kommt und spricht und sagt, dass die Sünde, das Pornea, dass die sexuelle Unreinheit nicht alleine beim Akt selber beginnt, sondern er beginnt schon hier. Matthäus 5, 29. Ich sage euch, wenn jemand eine Frau nur ansieht oder umgekehrt einen Mann und ihn im Herzen begehrt, hat er schon Ehebruch mit ihm im Herzen begangen. Das heißt, ich kann eigentlich meine Jungfräulichkeit verlieren durch eine Unreinheit in meinem Denken. Hier fallen hinein Gedanken, hier fallen hinein das Visualisieren von sexuell explizitem Material, erotischem Material. Hier fällt Selbstbefriedigung hinein. Wir gehen heute ein bisschen das Thema offen an. Ja? Deswegen habe ich auch gefragt, ob da unter 12-Jährige hier sind. Aber heute können uns eigentlich schon 10-Jährige Lektionen geben. Das Durchschnittsalter, apropos in dem der Kontakt mit Pornografie ist, fällt immer mehr. Wir sind jetzt, glaube ich, irgendwo global bei 10 Jahren. Ja? Ihr, die 14, 15 seid, sagt und ihr sagt, dass ihr uns 25, 30-Jährigen voran seid, will ich euch sagen, dass die 10-Jährigen, 12-Jährigen, die sind euch zwei Stufen voran. Die Bahn geht immer weiter nach unten, das Alter fällt immer mehr und es ist nicht eine Seltenheit, dass ich Leute getroffen habe, die sind 20 Jahre alt und haben eine 10-jährige Karriere mit Pornos hinter sich. Ihr halbes Leben waren sie dort, mit ihrem Kopf und ihrem Herzen. Und kommen mit 20 Jahren, beginnen das Erwachsenenleben, wollen heiraten und sind infiziert. Ein halbes Leben lang waren sie dort. Es beginnt dort und es wird immer krasser. Also Sex außerhalb der Ehe ist eine Sünde und allein der Gedanke beginnt schon, nicht nur die Tat an sich. Wir sind hier anbelangt. Es gibt in der Bibel eine Unterscheidung, die wir sehr, sehr gut verstehen müssen und zwei Worte, die klingen für uns ein bisschen außerirdisch, vielleicht ein bisschen Star Wars. Ja, ja. Yada und Shakab, das sind keine Brüder von Chewbacca, ja, sondern das sind zwei hebräische Worte aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Guten Morgen, ich habe mich ein bisschen wachgerüttelt, ja, da sind sie jetzt. Zwei Worte, die für uns eine Unterscheidung machen und die für uns ganz klar sein sollen und uns helfen, ein wenig zu unterscheiden, wie es ausschaut. Yada. Das kommt vor in 1. Mose 4 mit 1 und dort steht, dass Adam erkannte seine Frau. Und aus dieser Erkenntnis kam ein Kind hervor. Nun, dass Adam seine Frau erkannte, heißt nicht, dass er ihre Biografie gelesen hat. Dass Adam seine Frau erkannte, heißt nicht, dass er sie fragte, welche Sozialversicherungsnummer sie hat. Sondern dieses Erkennen ist eine tiefgründigere Bedeutung für den sexuellen Akt. Und der bedeutet eigentlich erkennen, einen Menschen in seiner Vollkommenheit, erkannt werden und einen tiefgründigen Respekt gegenüber der Person zu haben als Ganzes. Dieses Wort wird verwendet. Und 1. Korinther 8 mit 3 sagt, dass alle, die den Herrn lieben, sie wurden vom Herrn erkannt. Ja? Also hier sehen wir wieder diese Parallele der Sexualität, die eigentlich spirituell die Beziehung zum Herrn reflektiert und auch zeigt. Deswegen ist auch das Hohelied, so ein Lied, das einerseits die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau sehr intim beschreibt, sehr detailliert beschreibt, aber gleichzeitig eine so wunderbare Prophezeiung ist über die Einheit zwischen Jesus Christus und der Gemeinde. Ja, da geht es um etwas spirituell Tiefgründiges. Und das bedeutet eigentlich, eine Liebe für eine Person als Ganzes zu haben und diese Verschmelzung, die kommt. Der Mann wünscht den Respekt. Die Frau liebt es, erkannt, geliebt zu werden als ganze Person, als ganze Person. Oder welches Mädchen von hier würde gerne, dass ein Junge euch nur heiratet, weil ihr, keine Ahnung, schöne Fingernägel habt? Ja? Und in 20 Jahren fragt ihn: Mein lieber Prinz, warum hast du mich geheiratet? Du hast die schönsten Fingernägel gehabt, die ich je gesehen habe. Ich glaube, dass wir nicht sagen, ah, oh, du schmeichelst mir, sondern wir sagen, hey, sonst nichts, nur meine Fingernägel. Du willst als Ganzes geliebt werden als Frau. So wie du bist, angenommen zu werden und geliebt zu werden. Und als Mann genauso, du willst auch respektiert werden, nicht wegen dem Golf 2, den du vorne fährst, für den wirst du vielleicht nicht respektiert heute, ja, außer von irgendwelchen Oldtimer-Freunden, sondern du willst respektiert werden als Mann zur Gänze. Und das bedeutet ja da, diese Liebe, dieser sexuelle Akt, der zu einer vollkommenen Verschmelzung kommt. Jetzt kommt das zweite Wort, Shakab. Und wir finden das Wort ganz interessant in einem Kontext, wo, ihr kennt die Geschichte, Sodom und Gomorra fängt an zu brennen, Gott durch einen Engel holt Lot und seine Töchter raus von Sodom und jetzt sind sie in den Bergen und seine zwei Töchter sagen, hey, sind alle Männer tot? Wir haben keine Nachfolgen, was tun wir? Ich habe eine Idee. Wir geben unserem Vater was zum Trinken und wenn er schwer besoffen ist, schlafen wir mit ihm, sodass wir Nachkommen bekommen. Und die Töchter von Lot haben mit ihrem Vater geschlafen, der hat nichts mitbekommen, der hat viel Promille an Bord gehabt und sie sind schwanger geworden. Und das Wort, das da verwendet wird, und sie lag bei ihm, sie lagen bei ihm, ist das Wort, das hier verwendet wird, Shakab. Und ratet mal, was das bedeutet. Nach dem Ausschlussverfahren bedeutet es nicht Yada, sondern es bedeutet ein Austausch von Körperflüssigkeiten. Sehr, sehr unangenehm ausgesagt, sehr, sehr steril, sehr, sehr unpersönlich. Es ist eine Reduzierung von Sex auf einer körperlichen Ebene. Es ist das Reduzieren von Sex eigentlich nur zu einem Nutzen, ja, bei ihnen war es der Nutzen, dass ich unbedingt Kinder haben wollte, auf einen sehr illegitimen, Gott nicht wohlgefälligen Art und Weise, aber das andere ist einfach das Reduzieren, dass du für dich was rausspringen möchtest, eine Befriedigung, eine Erfüllung. Es ist die Lust allein an dem Körper einer Person. Es ist eigentlich nur die physische Ebene, die hier eingebunden ist. Und das will ich euch sagen, ist nicht das, was Gott eigentlich für Sexualität gemeint hat. In dem Shakab, würde ich sagen, fällt weitreichend auch Selbstbefriedigung hinein. Ja? Viele sagen, es steht nicht in der Bibel, dass es eine Sünde ist. Ja? Aber wenn du verstehst, dass Sexualität etwas geschaffen ist, dass die Einheit in der Diversität repräsentiert, dass zwei Personen eins werden, ist dieses Solospielchen nicht in Gottes Wille eigentlich. Ist weit weg von Gottes Ziel. Und wisst ihr, was Sünde eigentlich bedeutet? Beim Ziel vorbeischießen. Und wenn Sexualität nicht nur dieses Ziel hat, sich selber zu befriedigen, dann schießt du beim Ziel vorbei, wenn du das tust, also sündigst du. Ja, das ist eine Ableitung. Welche Formen der falschen Sexualität gibt es? Wir werden auch eine kleine Pause machen, damit ihr nicht wegschlaft. Aber wir schauen uns das mal hier an ein bisschen. Welche Formen der falschen Sexualität gibt es? Wir können uns nicht alle anschauen. Ja? Aber wir können uns ein bisschen was anschauen und ganz, ganz kurz ansprechen und sehen, warum sie falsch sind, wo das Problem ist. Eines ist Pornografie. Pornografie bringt unheimlich viel Schuld mit sich. Und sehr interessant, nicht nur mit Christen, sondern es gibt sehr, sehr viele Programme für Menschen, die mit Gott eigentlich wenig zu tun haben, die davon loskommen wollen. Weil es bringt eine Schuld auf uns. Und auch wenn es viel lange Zeit gelacht wurde und gesagt wurde, haha, ihr Christen sagt, dass es pfui ist und schlecht ist, aber es tut eigentlich nur gut. In letzter Zeit kommt man immer mehr drauf, durch die Gehirnforschung kommen Neurologen drauf, dass Pornografie wirklich das Gehirn schädigt und umprogrammiert. Es ist eine Sache, wenn du dir extern Flüssigkeiten in die Venen pumpst, die Drogen sich nennen, und du dadurch abhängig wirst. Aber es ist eigentlich dasselbe, wenn du Pornografie schaust und das Hirn sich selber einen Kick gibt. Und diverse Enzyme, diverse Substanzen, ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen, ausgießt, das Gehirn sozusagen zudröhnt und das Gehirn langsam insensibel wird und ihm eine höhere Dosis braucht. Weil was passiert eigentlich mit Pornografie? Du siehst Leute, die fangen mit 10 an, irgendwas anzuschauen, und du wunderst dich dann mit 20 Jahren, dass sie sich selber schämen und selber nicht wiederfinden, was sie sich für Sachen anschauen. Nicht, dass es eine Klassifikation jetzt in Pornografie gibt, das ist unschuldiger, das ist schuldiger, nein. Aber es gibt dort Dinge, und leider, wer damit zu tun hat, weiß, was ich meine. Aggressionen, Dinge, die nicht mehr zwischen Mann und Frau geschehen und andere Sachen. Und immer mehr, und die Leute brauchen immer mehr Kicks. Weil einfach das Gehirn sich zupumpt mit Dopamin und anderen Sachen, desensibilisiert wird und immer eine höhere Dosis braucht, um denselben Kick zu spüren. Was geschieht noch? Die Personen werden zu Objekten. Die Jungs fangen an, die Frauen als Objekte nur zu sehen. Nicht mehr als ganze Person. Sie fangen an, fixiert zu sein, und sie fangen an, eigentlich nicht mehr fähig zu sein, Beziehungen zu führen. Und es kann auch später beeinträchtigen das Sexualleben. Wenn jemand glaubt, wenn ich ein Problem mit Pornografie habe, muss ich einfach nur heiraten, damit loszuwerden, würde ich sagen, das ist eine große Lüge. Wenn man das Problem nicht vorher löst, nimmst du es nicht nur mit in die Ehe, es wird noch viel schlimmer. Es wird noch viel schlimmer. Und wir wollen hier nicht in Detail gehen, aber es ist genau das Gegenteil von dem, was die Gesellschaft versucht zu sagen. Es hilft dir nicht, um dich vorzubereiten für das Intimleben, es zerstört das Intimleben. Und viele, die damit zu tun haben, wachen auf, dass sie heiraten und eigentlich für das, auf was sie hingeträumt haben, zu machen, unfähig sind, es zu machen. Unfähig sind. Durch Pornografie. Wer technische Details haben möchte, medizinische Details, kann dann zu mir kommen. Ich will euch hier keine Details mehr geben. Wir haben eine Umfrage gemacht, und ich gebe jetzt keine Details, was Teenager bei uns in der Gemeinde anbelangt. Für alle, die vielleicht Gäste sind, will ich euch sagen, es wird keiner als Christ geboren. Keiner, der in die Gemeinde kommt und der bei der Kindersegnung war, ist automatisch ein Christ. Wir müssen alle den Herrn persönlich kennenlernen. Wir müssen alle den Weg zum Herrn finden, und genauso ich. Erst mit 15,5 habe ich mich zum Herrn bekehrt, und vorher war ich kein Christ, auch wenn ich in der Gemeinde war und religiös war. Aber ich will euch sagen, dass eine anonyme Statistik, die wir gemacht haben im Camp heuer, sagt uns, dass 55% der Jungs, der Teenager unserer Gemeinde haben Kontakt mit Pornografie, und 25% aller Mädchen bei uns in der Gemeinde. Ist ein Problem. Ist ein Problem. Und eine Form falscher Sexualität, die vorkommt. Eine zweite Form von falscher Sexualität, die ich erwähnt habe, ist Masturbation. Allgemein sagt man, dass 90% aller Burschen davon regelmäßig Probleme haben und 60% aller Mädchen. Es bringt Schuld mit sich. Es ist ein sehr egoistischer Akt, der nicht Gottes eigentlichen Absicht dafür reflektiert. Es objektiviert auch die Person und macht die Person nur zu Objekten. Und es beeinträchtigt auch das Sexualleben. Und genauso, ich gehe nicht in Detail, wer das Problem nicht vor der Ehe in den Griff bekommt, wird es auch nicht danach in den Griff bekommen, sondern wird dann, wenn er glaubt, dass er das Intimleben ausleben kann, möglicherweise unfähig sein, es so, wie es Gott geschaffen hat, fortführen zu können, auch wenn er keine 60 ist. Ja? Auch mit 25 kann man unfähig sein. Burschen und Mädchen. Ja? Das ist etwas, was auch eine falsche Form ist. Eine andere falsche Form, und ich erwähne, wie gesagt, nur ein paar sind, Sex vor der Ehe. Und hier gibt es diese große Lüge, dass man einander besser kennenlernen muss, um zu sehen, ob man für das Eheleben, ob man zusammenpasst, um sich vorzubereiten. Ich will nicht sagen, das ist eine ganz, ganz große Lüge des Teufels. Erstens einmal, jeder Mensch ist anders. Zweitens einmal, man kann den Segen des Herrn nur dann erleben und haben, wenn man in seinen Parametern unterwegs ist. Ich will hier nicht in Detail gehen, sondern wir werden uns ein paar allgemeine Folgen anschauen. Ein paar allgemeine Folgen anschauen einer falschen Sexualität. Aber lass uns vorher aufstehen und gemeinsam ein Lied singen, dass es nicht zu lang in einem Stück wird, und dann setzen wir fort.
Reines Herz für dich zu haben, ist mein seligster Wunsch, solang ich lebe. Ein reines Herz für dich zu haben, ist mein seligster Wunsch, solang ich lebe. Keinen Zugang finden kann. Ein Herz, mit dem ich Jesus voller Demut dienen kann. Ein Herz, das dir mit Freuden ohne Zweifel folgen soll und dich preisen und dich loben. Bis in alle Ewigkeit ist es nur dein. Ein reines Herz für dich zu haben, ist mein seligster Wunsch, solang ich lebe. Ein reines Herz für dich zu haben, ist mein seligster Wunsch, solang ich lebe. Ein Herz, in dem das Böse keinen Zugang finden kann. Ein Herz, mit dem ich Jesus voller Demut dienen kann. Ein Herz, das dir mit Freuden ohne Zweifel folgen soll und dich preisen und dich loben, bis in aller Ewigkeit ist es nur dein.
Wie wunderbar, dass wir mit diesem Thema begonnen haben heute Abend. Ihr könnt euch gerne setzen. Gehört hat aus Psalm 32 gelesen, wir haben das Lied gesungen und wir werden sehen, dass wir auch mit diesem Thema enden werden. Aber setzen wir nun fort mit den Folgen falscher Sexualität. Welche Folgen hat eine falsche Sexualität? Natürlich, der Abend ist sehr kurz für dieses umfangreiche Thema. Jeder dieser Punkte könnte ein eigenes Thema sein, aber ich möchte einen kurzen Überblick geben. Es gibt emotionale Folgen. Falsche Sexualität, weil wir von Gott geschaffen sind, vollkommen in seinem Willen zu wandeln, hat uns Gott eine Warnleuchte eingebaut, allen Menschen, ob wir danach fragen oder nicht, ob wir wollen oder nicht, eine Warnleuchte, die uns signalisiert, wenn wir aus diesen Parametern hinauskommen, um uns zu sagen, Danger, Danger, neue Route suchen, Danger, umdrehen. Ja? Und dieses etwas heißt Gewissen. Man kann es abtöten, man kann es zum Stillschweigen bringen, man kann es dämpfen, aber man hat es. Und die emotionalen Folgen sind oft einer dieser Warnhinweise, dreh um, bevor es zu spät ist. Du bist auf dem falschen Weg. Darum bringt eine falsche Sexualität Schuld mit sich. Eine Last, die man trägt, man kann sie nicht loswerden. Eine Last, die auf einen drückt. Es kommen oft, man ärgert sich, man hat Ärger, Depressionen, Selbstverdammung, Angst. Und wenn man mit ihnen bleibt, kann einfach eine falsche Sexualität oder die Route einer falschen Sexualität, die man eingeschlagen hat, auch zu Selbstmordgedanken bringen und auch zu Selbstmord. Das sind emotionalen Folgen. Es gibt zwischenmenschliche Folgen. Nur David weiß, wie viel er zerstört hat, als er mit Bathsheba diesen One-Night-Stand gehabt hat. Es war vielleicht der Fall, dass Gott ihm vergeben hat, aber das Elend, das er über Bathshebas Haus gebracht hat, über ihr Leben, das Elend, das er über seine Familie gebracht hat, über seine Kinder gebracht hat, den Scham, den er gebracht hat über das ganze Königreich, das weiß nur er, wie viel er geduldet hat. Eine Affäre, eine außereheliche Affäre zerstört eine Beziehung, zerstört emotionell Kinder, zerstört Beziehungen. Solche Dinge können viele Menschen zerstören, können zwei Familien zerstören, die vielleicht befreundet waren, und weil ihre Kinder gemacht haben, was nicht machen sollten, bringen sie hier Zerstörung. Es zerstört Beziehungen. Aber es bringt auch eine spirituelle Folge mit sich. Lust, Unreinheit, Unzucht oder Ehebruch sind Sünde. Und die Sünde bringt eine Wand, baut eine Mauer auf zwischen Gott und uns. Es zerstört die Beziehung zu Gott. Es dämpft das geistliche Wachstum. Es macht einen Christen, dass er unfruchtbar ist. Wenn man immer an Pornografie hängt, wenn man immer mit seinem Freund zu weit geht, mit seiner Freundin zu weit geht und man das spürt einfach physisch oder in welcher Form auch immer, ja, das dämpft einen. Versuch mal zu beten. Ja, du kannst Tränen der Vergebung beten, aber diese innige Beziehung zu Gott ist irgendwo gedämpft. Du willst geistlich wachsen. Jedes Mal fällst du weiter hinunter und du musst dich wieder aufrackern. Ja, es hat spirituelle Folgen mit sich. 1 Korinther 6 mit 16 sagt, dass diejenigen, die sich einer Prostituierten nahen, ja, also die mit einer Prostituierten schlafen, sind ein Fleisch mit ihr, weil Gott sagte, die zwei werden ein Fleisch sein. Das heißt, dass du mit dieser Person ein Fleisch bist. Und ich habe mal ein Zeugnis gehört einer Schwester, die war selber Pornodarstellerin, viele Jahre. Gott hat sie rausgerissen. Sie hat über die Kämpfe gesprochen, über die Folgen, die sie gehabt hat, psychisch und physisch, bis Gott sie geheilt hat, sie eine Familie gegründet hat. Und jetzt arbeitet sie und wirkt unter Studenten, unter Schülern und hält Vorträge und spricht, wie gefährlich Pornografie ist und macht Mission unter den Mädchen, die dort hineingezwungen werden in dieses schmutzige Geschäft, und versucht, sie rauszuholen. Ich glaube, es heißt Pink Ribbon, diese Organisation. Und sie sprach darüber und sagte mal ganz frontal einem Saal voller jungen Menschen, vor allem mit Burschen: Ihr wundert euch, nachdem ihr euch diese schmutzigen Sachen anschaut, dass ihr euch deprimiert fühlt, ihr euch dreckig und schmutzig fühlt, dass ihr Gedanken vielleicht des Selbstmord habt. Ich will euch sagen, dieser Vers sagte sie, dass ihr eins mit ihr werdet, diese Mädchen, die mit Selbstmordgedanken sind, die mit Drogen vollgepumpt sind, die vielleicht auch vergewaltigt werden, die psychisch und spirituell kaputt sind. Wenn ihr euch das anschaut, werdet ihr eins mit ihnen, und diese Last der Sünde habt ihr auch. Habt ihr auch. Ob ihr wollt oder nicht, wenn ihr euch diese Dinge anschaut, werdet ihr spirituell eigentlich eins mit diesen Darstellerinnen. Und all den Müll und all die Last, die sie tragen, willkommen. Ihr dürft davon Anteil nehmen und sie spüren. Da sagte sie eine Erklärung, die hat mich sehr erschüttert. Ja? Aber es gibt spirituelle Folgen, die wir tragen, die wir mitnehmen dadurch. Und es gibt auch physische. Gott kann vergeben. Aber es gibt Folgen, die man mitnimmt. Und wenn David heute hier wäre und ihr ihn fragen würdet: Hey David, wie ist es? Hat dir Gott vergeben? Könntest du es eigentlich auch leisten, so ein bisschen sexuell unrein zu sein, weil Gott hat dir vergeben? Würde euch David sagen: Gott bewahre euch, das zu tun. Ich habe die Vergebung bekommen, aber die Folgen habe ich ein Leben lang getragen. Gott kann deine Unzucht vergeben. Aber rate mal, was geschieht, wenn du schwanger wirst. Mit der Vergebung deiner Sünden verschwindet nicht die Schwangerschaft. Sie bleibt. Es ist Leben. Du musst sie austragen, weil Abtreibung nicht okay ist. Leben ist Leben. Ob es ehelich oder unehelich gezeugt ist, es ist Leben. Und du darfst es nicht nehmen. Und du trägst es mit. wenn du in die Abtreibung gehst, und das wird das Thema in 2 Wochen sein, gibt es Konsequenzen, spirituell, emotionell, physisch. Viele haben Angst vor AIDS und sagen, du musst aufpassen, dass du kein AIDS hast. Vielleicht wisst ihr es oder vielleicht wisst ihr es nicht, weil die Gesellschaft vertuscht das sehr, sehr gerne. Es gibt 50 Geschlechtskrankheiten, die übertragen werden. Und viele davon sind dein Leben lang nicht heilbar. Sie bringen dich vielleicht nicht um wie AIDS, aber du nimmst sie mit, du hast ein Leben lang. Herpes und andere Dinge, Dinge, die dich unfruchtbar machen können, dass du keine Kinder haben kannst, Dinge, mit denen du heute angesteckt wirst, aber du erst in 10 Jahren davon mitbekommst, dass du sie hast. Dinge, die vielleicht Krebs hervorrufen können. Das sind Dinge, mit denen man nicht spielt und die man physisch mitnimmt und oft ein Leben lang mit hat. Es gibt Menschen, die haben sich bekehrt zum Herrn, aber sie haben AIDS gehabt und sie sind an AIDS gestorben und haben einer Welt das Zeugnis gegeben, was sie gemacht haben, wie Gott sie rausgeholt hat, aber sie haben die Konsequenzen getragen. Ja, sie sind errettet, aber sie haben ein Leben lang die Konsequenzen tragen müssen. Und das sind Folgen, mit denen man nicht spaßen soll, sondern sie ernst nehmen soll. Bei zwischenmenschlicher Beziehung habe ich schon vorher erwähnt, bei diesen Sachen, wo man sagt, ich habe nicht physisch mit jemand anderem zu tun, ich mache meine Sachen alleine. Ja? Sei es Pornografie oder Selbstbefriedigung, das ist auch eine zwischenmenschliche Folge, dass du eigentlich deine Ehe schon vorher zerstörst. Du schädigst deinen zukünftigen Ehepartner, wenn du heiratest und einfach nicht dein Problem löst, du schädigst ihn schon vorher. Und deine Probleme, die du hast, nimmst du mit in die Ehe und fängst schon an mit einer zerstörten Ehe, weil du deine Probleme, deine Sexualität nicht im Griff hast und nicht gelöst hast. Warum sollen wir bis zur Ehe warten? Ich habe euch ein paar Gründe gegeben, ja, und einige Gründe waren, ja, um genau nicht, dass wir diese Effekte haben, die wir vorher gelesen haben. Warum? Die Ehe ist das perfekte, von Gott geschaffene Umfeld, in dem Sexualität authentisch sein kann und gelebt werden kann. Sogar die Psychiater sagen und Gehirnforscher sagen, dass unser Gehirn für Monogamie programmiert ist. Unser Gehirn hat einen emotionellen Speicher, bei euch Mädchen ein bisschen mehr. Ja? Ihr erinnert euch auch, was vor 20 Jahren der Ehemann gemacht hat, ihr wisst alles perfekt, weil bei euch ist die Information immer mit einer Emotion verbunden. Und wenn diese Emotion freigeschalten wird, bing, dann geht auch gleich der Speicher auf und das sagt wie brrrt. Deine Mutter und Tante, Schwiegermutter und ja? Und wir Männer haben auch einen emotionellen Speicher. Und der kommt dann in die Ehe und du hast im Speicher, in deiner Datenbank, in deiner Datenbank hast du 15 Vorgeschichten. 15 Vorgeschichten. Und du kommst und wir sind der Analytiker. Naja, sie war aber so, die hat das gemacht, die hat das gemacht und das. Bonuspunkt, Minuspunkt, Pluspunkt, Minuspunkt. Ja? Und du kommst in die Ehe und hast ein Intimleben mit einer Frau, aber du hast 15 Kandidaten, die dir sagen, hey, das war aber so und so und so und so. Und du hast im Kopf eigentlich alles eingespeichert, dein ganzes Intimleben. Weil du kommst nicht zum Altar und drückst einen Reset-Button. Nein. Du kommst am Altar mit der Birne, die du auch vorher gehabt hast. Du würdest gerne dein Gehirn draußen lassen, geht leider nicht. Und du nimmst das mit. Und als Frau nimmst du auch deine Emotionen und Erfahrungen mit, nimmst das alles mit. Und wenn man irgendwie gelebt hat und seine Fantasiepartner gehabt hat und seine physischen Partner gehabt hat und seine Pornografiepartner gehabt hat und das alles mitnimmt, ihr könnt euch vorstellen, was dort geschieht. Und es gibt viele, die kommen in die Seelsorge und sagen, ich versuche ein normales Leben zu führen mit meiner Frau, aber in meinem Kopf poppen immer die Ex auf. Und umgekehrt genauso. Aber Gott hat uns so programmiert, dass wir für eine Monogamie funktionieren. Und wenn wir zusammenleben, ein Mann und eine Frau ein Leben lang, dann all diese Erfahrungen des Intimlebens, die im Gehirn gespeichert werden, führen dazu, dass man in der Beziehung wächst. Die schönen Erfahrungen, die gemeinsame Verschmelzung, die Hormone und Enzyme, die ausgeschüttet werden, das schöne Zusammen, das mehr als nur ein Akt ist, der physisch ist, sondern auch emotionell und auch spirituell, gebunden mit einem spirituellen Leben mit Gott zusammen, das macht, dass man in diesem intimen Leben immer mehr wächst. Und diese Speicherfunktion führt dazu, dass man sich erbaut, das Dopamin bindet immer mehr emotionell zusammen und man wächst. Unser Gehirn ist für Monogamie programmiert. Egal, was die Leute da draußen sagen, die sagen, seid tolerant für alle Lebens- und Sexualformen. Unser Gehirn, die Biologie, die Neurochemie spricht was anderes, weil der Schöpfer uns programmiert hat. Die Ehe ist auch deswegen das perfekte Umfeld für authentische Sexualität, weil es hilft, dass wir spirituell, emotionell und physisch bewahrt werden vor Verletzungen, vor Schäden. Es ist ein Rahmen, in dem wir bleiben, ein Rahmen, in dem wir Verantwortung übernehmen müssen. Mädchen, Frauen haben die Tendenz, instinktiv nach dem Fleisch zu sagen, dieser Junge macht mich nicht glücklich, ich suche einen anderen Prinzen. Er ist nicht so feinfühlig mit mir, ich hau ab. Der Junge, der Mann hat den Instinkt, die Dimensionen passen nicht mehr. Es entspricht nicht mehr meinem Geschmack, es ist fad, ich suche was Neues. Ich bin ja Jäger und Sammler, sagt die Evolutionstheorie. Also, nachladen das Gewehr und ab in die Büsche. Wir suchen das nächste Tier. Ja? Das sagt aber die Ehe, und Gott hat uns einen Rahmen geschaffen, um zu sagen, nein, 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 Junge, du bist hier, du bleibst hier und du kämpfst darum. Ich kenne aus erster Hand jemanden, der ist nicht bekehrt, er glaubt nicht an Gott und der hat zu meiner Verwunderung geheiratet, standesamtlich. Und ich habe mich gewundert, hey, warum? Die Ehe ist für dich auch eh nichts Wichtiges. Die Ehe ist eigentlich etwas von Gott geschaffen, etwas Spirituelles. Die Leute brauchen eigentlich nicht in der Ehe in der Welt. Und wisst ihr, was er mir gesagt hat? Ich habe genug gelebt, ich habe genug gemacht in der Welt. Ich weiß, dass wenn ich jetzt meine Freundin heirate, dann werde ich für diese Beziehung kämpfen. Dann werde ich nicht bei jedem, keine Ahnung, Waschlappen, der am Boden liegt oder irgendwas, hinausgehen und fliehen. Ich werde wissen, hey, wir haben uns ein Wort gegeben, wir haben einen Zaun um unsere Beziehung gebaut, wir bleiben darum, wir kämpfen darum, wir hauen nicht ab. Das sagt jemand, der nicht an Gott glaubt, der nicht an die biblischen Werte glaubt. Interessant, oder? Es hilft uns selber an der Nase zu nehmen und zu verstehen, hey, ist es wertvoll? Wir müssen zum Kämpfen. Möchten wir es bewahren? Wir müssen es pflegen. Möchten wir, dass es schön wird? Dann bleiben wir da und stecken die Köpfe zusammen, so wie eine Familie aus Amerika mir gesagt hat. Ruben, sagten sie mir, das war eine sehr gute Ermutigung für die Ehe. Ich war damals nicht verheiratet, jahrelang vorher. Bei uns, sagte er mir, eine wunderbare Familie. Ich habe sie geliebt, sie zu besuchen, bei ihnen zu sein. Das waren wie meine Eltern. Ruben, bei uns in den ersten Jahren sind in der Wohnung Sesseln geflogen. Okay, danke, es mir sagt. Nächstes Mal nehme ich einen Helm mit, wenn ich bei euch in die Wohnung komme. Aber sie haben gesagt, wisst ihr was? Weißt du was? Es gibt kein Paar, das unpassender war als wir. Wir waren so zwei verschiedene Pole, wir waren so unterschiedlich. Es gibt keine andere Familie, die unterschiedlicher war als wir. Aber wir haben gewusst, Gott hat uns zusammengebracht und wir haben alle zwei Jobs gehabt, jeder von uns. Aber wenn es Zank gab, wenn nämlich Sesseln geflogen sind, wir haben uns hingesetzt und bis um zwei, bis um drei, bis um vier sind wir gesessen, haben gesprochen mit hohem Puls, mit niedrigem Puls, aber sind geblieben, bis wir gemeinsam das Problem gelöst haben, gebetet haben und ins Bett gegangen sind, müde. Hundemüde in die Arbeit am nächsten Tag, aber die Sache war gegessen. Und sie haben eine wunderbare Beziehung und sie haben mir gesagt, Ruben, wenn Gott mit uns zusammenbringen konnte und zusammenhalten konnte und uns zusammen wachsen hat lassen, dann kann das mit jedem tun. Und ich glaub's. Und ich glaub's. Und ich will euch sagen, amerikanische Möbel sind sehr schwer. Ja? Und wenn die fliegen, ist es wirklich gefährlich. Aber sie haben gewusst, sie müssen darum kämpfen, weil es etwas Heiliges ist. Man schmeißt es nicht weg. Wie die Klamotten von heute. Du trägst eine Saison und schmeißt sie dann weg, weil die Saison zu Ende ist. Nein, es ist nicht billig. Es ist was Wertvolles. Und es ist der einzige Kontext, den Gott geschaffen hat, in dem Kinder gesund aufwachsen können. Ich will es nicht verletzend sein für diejenigen, wo es in der Familie Probleme gab oder wo sie mit nur einem Elternteil aufwachsen. Ich will nur euch wünschen, eurer Zukunft, das, was Gott eigentlich ursprünglich für uns geplant hat. Und die Normalität ist, dass die Familie der Kontext ist, in dem Kinder gesund aufwachsen können. Kinder, damit sie gesund wachsen können, sich emotionell entfalten können, brauchen Mutter und Vater. Gibt es Ausnahmen, wo Gott sich dennoch um die Leute kümmert und auf sie aufpasst, dass sie gesund wachsen, dass sie spirituell gesund werden? Ja. Aber die Regel ist, dass sich um ein Kind, um Kinder, Mama und Papa kümmern, damit sie wachsen und gesund heranwachsen können. Das sind so Gründe, warum wir bis zur Ehe warten sollen. Gut, Ruben, schön und gut. Aber was mache ich jetzt mit meiner Sexualität bis zur Ehe? Weil wenn es so wie bei dir dauert, bis du 29 bist, dann fange ich an, im Kreis zu laufen. Ja? Und Sternchen zu sehen. Ja? Vor allem, wenn du 19 bist und sagst, Perspektive noch 10 Jahre Single. Hätte mir Gott gesagt, mit 19, dass du noch 10 Jahre wartest, da wär's nicht so einfach für mich gewesen. Aber Gott hat mich so häppchenweise diese 10 Jahre verdauen lassen und es war gut. Was soll ich tun damit? Sie ausblenden? Nein. Sie verdammen? Nein. Gott hat sie uns geschenkt. Sie ist Teil von uns. Aber was sollen wir damit tun? Was sollen wir tun? Die Jugend und die Zeit, wo man nicht verheiratet ist, ist eine Zeit, in der man seine Identität finden und ausbauen muss. Es ist die Zeit für dich jetzt, eine gesunde Persönlichkeit aufzubauen. Die Zeit, die du jetzt hast, beruflich, die Zeit, die du jetzt hast, spirituell, wirst du nie wieder haben. Ich weiß, die Singles hier sind, sie träumen, ach, wann werde ich endlich heiraten? Und sie glauben, dass nach dem Punkt auf einmal sich der Himmel öffnet und alles vorbei ist. Es fängt erst an. Ja? Und das Leben wird härter. Das Eheleben ist was Schönes. Aber es hat seine Challenges. Und wenn ich nicht die Volksschule gut beglichen habe, dann werde ich extreme Probleme in der Mittelschule oder im Gymnasium haben. Wenn ich mich irgendwie durchwurschtle bis zur Matura, werde ich extreme Probleme bei der Matura haben. Wenn ich mich irgendwie durchwurschtle durch die Matura, werde ich auf der Uni extreme Probleme haben. Das eine baut auf das andere auf. Verstehst du? Du kannst keine gesunde Zweisamkeit haben, wenn du nicht eine gesunde Einsamkeit hast. Du kannst keine gesunde Beziehung zu zweit mit Gott haben, wenn du nicht gelernt hast, alleine eine gesunde Beziehung haben. Du kannst keine gesunde Persönlichkeit deiner Familie entwickeln, wenn du nicht individuell eine gesunde Persönlichkeit entwickelt hast. Verstehst du? 1 + 1 = 2. 1 + 0 = nicht 2. Oder 0,5 + 0,5. Gott will 2 ganze Menschen, die er zu einem Ganzen macht. Wenn du aber nicht ganz bist, du in die Ehe kommst und dich fragst, wer bin ich eigentlich? Liebt nicht Gott? Wie betet man eigentlich? Ist der Epheserbrief im Alten Testament oder in den Apokryphen? Ja? Dann kommt man in die Ehe einfach mit ein paar Minuspunkten, die dann viel schwerer aufzuholen sind, wenn du dich eigentlich der Ehe und der Beziehung widmen musst. Ich bin ein bisschen lustig, ich weiß. Ich will euch ein bisschen an Bord halten, aber es ist ein sehr ernsthaftes Thema. Identität ist die Grundlage von Intimität. Du verschmilzt nicht in der Ehe und hörst auf, du zu sein. Nein, du bleibst du. Sie oder er bleibt auch er. Aber ihr seid gemeinsam eins und ihr lebt Intimität aus. Aber dazu müssen 2 Personen reif sein. Wisst ihr, was das Problem von den Jungs ist? Das Problem ist, die kommen aus der Pubertät heraus, ganz cool, aber sie haben keine Fähigkeit, eine Intimität oder Beziehung führen zu können. Jungs verwechseln Intimität mit Sex. Sex ist nicht Intimität. Ich habe keine Ahnung von Beziehungen. Das Einzige, was ich sagen kann, hey, wie geht's dir? Schöne Fingernägel? Schönes Lächeln? Cooles Foto auf Instagram? Check, Alter. Ja. Und dann, wenn man Sex hat, perfekt, Beziehung, Erfüllung, Harmonie. Falsch. Wir müssen lernen, Beziehungen zu führen. Wir müssen lernen, Intimität zu führen. Wir müssen lernen, über Emotionen zu reden. Oh, Gefühle reden. Wenn ich nicht mal mit der Mama reden kann, außer, ich will nicht abwaschen, warum sagst du immer, das Bett machen zu müssen? Wenn das einzige Gespräch mit der Mama ist, würde ich dir sagen, bist du nicht sehr qualifiziert für ein Gespräch mit deiner Frau, wenn du nicht mal mit deiner Mutter ein Gespräch führen kannst. Ja? Apropos Jungs. Auch wenn, ich habe euch im Camp gesagt, das sage ich jetzt nochmal. Das ist seine Eisdusche, ich weiß. Auch wenn du es mir glaubst oder nicht, so wie du heute deine Mutter behandelst, wirst du nach ein paar Jahren der Ehe deine Ehefrau behandeln. Wie? Ich werde sie verliebt sein, Prinzessin und so weiter. Ja. Aber genauso, geh raus und mach die Tür zu. Ja? Nein, ich habe keinen Hunger, lass mich in Ruhe. Ja? Genau dieses Muster wirst du dann auch in der Ehe anwenden. Weil die Beziehungsunfähigkeit nimmst du mit. Das heißt, die Zeit jetzt der Jugend ist eine Zeit, in der du lernst, gesunde Beziehungen zu führen. Und ich meine damit nicht Beziehungen irgendwo im Chats oder irgendwelchen Live-Shootern, ja? Sondern echte Beziehungen, qualitative Beziehungen. Das Problem von Mädchen ist, dass sie aus der Pubertät kommen, ohne eine definierte, starke Identität zu haben. Ihr habt nicht die Zeit genutzt, einfach in eurer Beziehung mit Gott zu wachsen und herauszufinden, wer ihr seid. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was Gott mit mir vorhat. Ich bin mir bewusst dessen, was ich bin, ein wertvolles Geschöpf Gottes und so weiter und so fort. Und man kommt einfach zur Ehe und ich habe keine starke Identität. Und dann suchst du jemanden, der eine starke Präsenz hat. Jemand, der Identität hat, damit du dich durch ihn identifizierst. Und der coole Junge mit den 19 Zoll Felgen, mit der Unterbodenbeleuchtung, den alle anschauen, das ist er. Wenn ich den bekomme, dann bin ich auch jemand, weil er jemand ist. Und dieser jemand hat nicht mehr zu bieten als 19 Zoll Felgen, weil hier oben hat er wenig. Ja? Und du kommst in die Beziehung hinein, weil du glaubst, durch ihn Identität zu bekommen, und du verlierst dich. Und die Beziehung ist miserabel und die Ehe ist miserabel. Weil du hast nur den Jungen gewählt, nicht durch das Kriterium, ob er Integrität aufweist, ob er Gott kennt, ob er Qualitäten hat, sondern er hat eine Präsenz, die ihm Persönlichkeit verleitet. Also will ich ihm nahe sein, um mich auch durch ihn zu identifizieren und präsent zu sein. Es ist deine Zeit, dass du jetzt in der Beziehung zu Gott wächst. Es ist deine Zeit, dass du in der Beziehung zu Gott wächst, damit du dann in die Ehe vorbereitet kommst und eine starke Identität hast. Es ist die Zeit bis zur Ehe, dass du Selbstkontrolle übst. Ich will dir sagen, auch wenn das Auto irgendwann mal vom Feldweg auf die Autobahn fährt, der Autofahrer wird das Bremssystem nicht wegschmeißen. Nur weil du jetzt 130 fahren darfst, in der Linz-Gegend 140, in Deutschland unlimited. Du wirst die Bremsen dort lassen. Ich will dir sagen, dass du auch in der Ehe eine Selbstkontrolle brauchst. In der Ehe wirst du Mann sein müssen, nicht Männchen. Und da wirst du auch Selbstkontrolle üben müssen. Du wirst versuchen müssen, deine Zeit einzuteilen, kontrolliert zu sein. Und die Zeit ist jetzt, das zu tun. Ich will euch sagen, dass unser Hormonspiegel, manche sagen, ja, aber ich habe so einen Drang, ich tue diese Sachen, ich bin sexuell unrein, ich suche einen Freund, weil ich habe so einen hormonellen Drang. Ich will euch sagen, dass man den Hormonspiegel zügeln kann oder ihn auch nähern kann. Paulus sagt in Römer 13 mit 14, wir sollen uns nicht um das Fleisch kümmern und zu viel um das Fleisch pflegen, um nicht die Begierde zu erwecken. Du kannst, indem du dich rein behältst, fernhältst, von verfrühten Zärtlichkeiten, in verfrühten Beziehungen. Du kannst, indem du dich fernhältst von Pornografie und anderen Dingen, kannst du deinen Hormonspiegel unten halten. Wenn du aber durch visuelle Reize, wenn du durch Berührungsreize dem Gehirn das Signal gibst, Temperatur hochfahren, dann wird er die Temperatur hochfahren. Wenn du aber nicht die Liebe wächst, wie das Hohelied sagt, bevor sie kommt. Wenn du sie nicht wächst, siehst du, die Bibel ist so weise. Salomo hat doch nichts gewusst über Hormonspiegel und über Dopaminspiegel im Gehirn, aber Gott hat ihn inspiriert. Erwecke nicht die Liebe. Das heißt, füttere sie nicht durch Reize, damit sie erweckt wird, bis sie nicht kommt. Wenn du das tust, dann will ich dir sagen, kannst du dich rein bewahren, sexuell rein bewahren. Es geht ohne Pornografie, es geht ohne Masturbation, es geht ohne Beziehungen über Beziehungen, die dich kaputt machen, bis zur Ehe. Und es gibt genug Beispiele unter uns von Leuten, die sich rein behalten haben, rein bewahrt haben und in die Ehe kommen. Es geht. Es ist kein Science Fiction, dieses Reinsein und sich rein bewahren bis zur Ehe. Es ist möglich. Es ist möglich. Wir müssen uns nicht sexuell trainieren bis zur Ehe, sondern indem wir uns rein bewahren und Enthaltsamkeit und Zügelung üben, bereiten wir uns am besten vor. Bereiten wir uns am besten vor. Und was sollen wir noch tun? Gesunde liebevolle Beziehungen pflegen. Die Liebe kann bis zur Ehe gelebt und geliebt werden. Du kannst gute Beziehungen führen, wie ich gesagt habe. Mit deiner Mutter, mit deiner Schwester, mit deinem Bruder, mit den Schulkollegen. Eine gesunde zwischenmenschliche Beziehung. Ehe ist mehr als Sex. Guten Morgen, Jungs. Ehe ist mehr als Rosen und Frühstück am Bett. Guten Morgen, Mädels. Ehe ist viel mehr. Es ist eine Beziehung in guten und in schlechten Zeiten. In Zeiten, wo er nett ist, in Zeiten, wo er weniger nett ist. In Zeiten, wo sie deinem Gedanken entsprochen hat, als du sie geheiratet hast, und in Zeiten, wo sie nicht mehr diesen Gedanken und Vorstellungen entspricht. Man muss da durch. Und die Beziehung ist mehr als das Sexualleben. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, weil die Zeit ist vorangeschritten. Wie kann ich ein reines Herz bekommen und bewahren? Kurt hat Psalm 32 am Anfang gelesen, wir haben das Lied gesungen in der Pause. Was soll ich machen, wenn ich es verbockt habe? Fahre ich zur Hölle und es ist aus? Kann ich neu beginnen? Du kannst die Geschichte nicht ändern, aber du kannst vor Gott ein reines Herz bekommen und du kannst die Kraft bekommen, dein Herz rein zu bewahren. Und im Schnelldurchlauf möchte ich hier fortsetzen. Gottes Absicht, unser Ziel ist es nicht, dass wir uns alle lediglich physisch, sexuell rein behalten, dass wir von Pornografie loswerden, von Masturbation loswerden. Es gibt für solche Dinge genug psychologische Tricks und Tipps und Verfahren. Unser großes Ziel ist, dass wir so werden wie Jesus. Und das ist nicht möglich durch eigene Tricks und eigenes sich zusammenreißen oder ein paar Regeln einhalten. Das macht allein der Heilige Geist durch die Wiedergeburt. Und ich sehe, dass immer mehr Leute, die zu oft mit denen ich gesprochen habe, die mit einem dieser Probleme kommen im Laufe der Gespräche. Und das habe ich in den letzten Jahren immer wieder gesehen, kommen eigentlich drauf, sie wollen nur das Problem loswerden, aber Gott will ihnen ein neues Herz geben und sie total neu machen. Und sie kommen drauf, dass sie eigentlich Gott kennenlernen müssen und einen kompletten Neustart brauchen. Und sie fangen an, neu zu leben. Überprüfe dich, ob du überhaupt Gott kennst. Überprüfe dich, ob du ein neues Herz hast. Oder ob du dich irgendwie durchgewurstelt hast durch ein paar religiöse Rituale und Regeln, an die du dich gehalten hast, manchmal ja, manchmal nein. Du musst von Neuem beginnen. Wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, sagt Jesus, wird er das Reich Gottes nicht sehen. Das Erste, was wir brauchen, ist ein neues Herz. Neu beginnen mit Gott. Das kannst du heute Abend tun, wenn du möchtest. Dann müssen wir mit offenen Karten spielen. Es hat keinen Sinn, dich zu verstecken und zu spielen, dass alles okay ist, wenn es nicht okay ist. David sagte in seinem Bußpsalm, Psalm 32, solange ich schwieg, drückte deine Hand auf mir. Meine Knochen habe ich gespürt, dass sie in mir brannten. Da bekannte ich dir meine Sünde und ich versteckte sie nicht vor dir und du hast sie mir vergeben. Wenn die Last der Sünde brennt, versteck sie nicht. Ich will dir sagen, sexuelle Sünden vergehen nicht einmal mit der Zeit. Sie können nicht recycelt werden. Wenn du eine Plastikflasche eingräbst und so tust, als ob es nicht da ist, nach 10 Jahren findest du sie dort, wo du sie eingegraben hast. Sünde ist wie Plastik, es verrottet nicht mit der Zeit. Der einzige Ort, wo Sünde wegschmilzt, ist das Kreuz Jesu Christi, wo er für uns bezahlt hat. Und wenn wir es hinbringen mit Buße und mit Bekenntnis, dann bringt er unsere Sünden weg, er wäscht sie rein. Bekenne deine Sünden vor Gott. Aber Jakobus sagt uns auch, dass wir einander die Sünden bekennen, so werden wir geheilt. Bekennen wir einander die Sünden. Vielleicht führst du schon lange eine Last mit dir, die du nicht los wirst. Eine Last, die du vielleicht vor Gott bekannt hast und sie wird nicht weggenommen. Ich möchte dir sagen, dass ein wesentlicher Punkt, wo sich das Problem der sexuellen Sünden löst, ist Bekenntnis. Wenn du aus dem Schamgefühl hinausgehst und den Teufel bloßstellst, wenn du zu einem Bruder gehst und sagst, Bruder, ich hänge seit Jahren in Pornografie oder ich habe diese Beziehung gehabt, wo ich zu weit gegangen bin oder ich habe diese und jene Dinge. Wenn du das tust, bringst du Licht in die Finsternis und das ist ein Punkt, wo Gott oft schon Befreiung bringt und nicht mehr viel nötig ist. Aber im Versteck, in der Finsternis, gärt die Sünde. Und lässt der Teufel dich immer tiefer hineinbringen. Spiel mit offenen Karten und bring sie ans Licht. Komm zu einem Bruder, du kannst auch zu mir kommen, zu jemandem und bekenne deine Sünden. Bring das raus aus deinem Leben. Lass sie nicht dort gären. Dann müssen wir unser Denken rebooten. All diese Sachen, all dieses Verständnis über Sexualität, über das, was sie gesehen, erlebt haben, brennt sich in unser Gehirn hinein. Und unser Gehirn muss geläutert werden. Und diese Kraft, unser Gehirn zu läutern, unser Denken zu erneuern, diese Kraft, uns eine gesunde Perspektive über Sexualität zu geben, hat das Wort Gottes. Geh in das Wort Gottes. Nimm die Bibel und fang an zu lesen. Fang an zu lesen, was Gott über Sexualität spricht. Fang an zu lesen, was Gott spricht, wie du leben sollst. Und lass den Heiligen Geist dein Denken erneuern. Du brauchst eine Disziplin in diesen Sachen. Nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Ein nächster Schritt. Lebe wahre Erfüllung. Ich weiß, dass viele von uns laufen in sexuelle Sünden, weil sie einfach Erfüllung suchen und Glück suchen. Aber das, was sie glauben, dass ihnen Freude bescheren wird, beschert ihnen nur Verdammnis, Kummer und Bitterkeit. Gott sagt uns nicht, lass diese Dinge weg und leide. Sondern Gott sagt, lass diese falschen Freuden und nimm die wahren Freuden an und die wahre Erfüllung an. Wenn wir lernen, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnen möchte, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben dürfen. Wenn wir anfangen, die Freude in Gott zu erleben und die Gemeinschaft mit Gott, mit den Geschwistern zu erleben, will ich euch sagen, dass diese Freude, dieses Verlangen, das andere Verlangen bekämpfen und besiegen wird. Die Lust am Herrn, wie die Bibel es nennt, die Lust am Wort Gottes, ist die Lust, die die falsche Lust besiegen kann. Feuer wird mit Feuer bekämpft. Und wenn wir ein Feuer für den Herrn haben und lernen, wie tief seine Liebe ist, uns in der Gemeinschaft im Gebet mit ihm freuen, lernen, was gesunde Beziehungen mit wahren Freunden sind, dann schlägt dieses Feuer das andere Feuer des Teufels. Wir müssen wissen, wer wir wirklich sind. Du bist ein Kind Gottes, das von der Finsternis befreit ist, das erneuert ist, das zugerüstet ist, eine tägliche Beziehung mit Gott zu haben. Du hast die Kraft, über die Sünde zu siegen jeden Tag. Und du hast die Kraft, Nein zu sagen, wenn die Sünde an der Tür klopft. Nütze diese Beziehung. Lebe dieses Glaubensleben aus. Sprich mit Gott. Lass ihn dich leiten. Und wenn der Teufel kommt, kannst du ihm sagen, wie Jesus gesagt hat, der Herrscher dieser Welt kommt, aber er findet nichts in mir. Ich gehöre Gott. Ich bin nicht mehr sein Sklave. Ich bin auch nicht Gottes Adoptivkind. Ich bin Gottes Kind. Ich bin Gottes Kind. Ich gehöre ihm. Er herrscht über mich und er beschützt mich. Und umarme die Hoffnung. Wir haben die Hoffnung, dass Gott uns frei macht durch Christus. Wir haben die Hoffnung, dass wir siegreich sind über all das, was uns gehalten hat. Und wisst ihr, was die Sünde sagt? Du kommst hier nie los. Du kannst nicht ohne diesen Jungen leben. Du kannst niemals das aufgeben, was du seit 10 Jahren jeden Abend anschaust. Du kannst das niemals aufgeben. Ich will dir sagen, die Hoffnung sagt dir, dass du in Christus frei sein darfst. Dass du in Christus neu sein darfst. Dass du von Neuem beginnen darfst. Und weil schon spät ist, sehr spät ist und ich mich freue, dass ihr durchgehalten habt, lade ich euch ein, aufzustehen. Und ich möchte, dass wir ins Gebet gehen. Herr, du hast uns die Sexualität als ein Geschenk gegeben, dass wir heilig leben sollen, Herr. Aber das, was uns Freude bringen soll, das, was uns eigentlich auch näher bringen soll zu dir, hat so eine Zerstörungskraft, wenn es außerhalb von deinem Willen, deinem Wort und außerhalb der Grenzen gelebt wird, die du uns gegeben hast. Aber heute weiß ich, dass Jesus hier ist und vergeben kann. Es gibt keine schwer zu vergebenden Sünden für Jesus und weniger oder leicht zu vergebende Sünden. Jesus kann alle Sünden vergeben. Aber er will nicht nur die Sünden vergeben, er will dir auch Heilung deiner Sexualität geben, damit du sie rein lebst. Wenn du Single bist, sie rein bewahrst. Wenn du in der Ehe bist, dass du sie rein auslebst. Und ich möchte, dass wir heute Abend zu dem Herrn kommen und egal wo du bist, egal was du erlebt hast oder getan hast, mit deinem gesamten Herzen zu ihm kommst und sagst, Herr, gib mir ein reines Herz. Wenn es nötig ist, sag, Herr, heile meine Sexualität. Ich habe es verbockt in vielen Dingen. Ich habe es vermasselt, Herr. und hilf mir, auf deinem Pfad zu bleiben und mich rein zu bewahren, Herr, um für dich zu leben und auch meine Sexualität für dich auszuleben, wenn die Zeit da ist und der Raum geschaffen ist, den du mir gibst. Deswegen lasst uns in uns hineingehen und jeder dort, wo er steht, jeder dort, wo der Heilige Geist dich überführt hat, zu dir spricht, komm ins Gebet persönlich, mach reinen Tisch mit dem Herrn und lass den Heiligen Geist auch diesen Bereich deines Lebens, den du vielleicht oft versteckt hast oder selber in die Hände genommen hast, lass ihn diesen Bereich heilen und in seine Hände nehmen. Jesus will nicht nur, dass du ihm dein Herz gibst. Jesus will nicht nur, dass du ihm deine Karriere gibst. Jesus will auch, dass du ihm deine Sexualität gibst. Nicht, weil er so machtgierig ist und er sie haben möchte, sondern weil er der Einzige ist, der sie vollkommen in deinem Leben machen kann. Lass uns gemeinsam beten. Amen.